Hallo Johannes.
Hallihallo.
Du bist der Herausgeber der Zeitschrift Oja, früher Kurskontakte. Und ja, ich wollte von dir heute hören, wie ihr das aufgebaut habt, euer Projekt. Das ist ja sehr bekannt in der Gemeinschaftsszene, in der spirituellen Szene. Und ja, wie ihr angefangen habt und ja, was euch da passiert ist.
Also es ist nicht so sehr in der spirituellen Szene bekannt, weil es ist kein spirituelles Heft, wobei man ja weit fragen darf, was Spiritualität eigentlich genau ist. Aber es ist bekannt in der Gemeinschaftsszene, ich glaube, es ist generell bekannt in der kulturkreativen Szene, die ja sehr breit und sehr ja, auf eine Weise inhomogen ist. Das bedeutet, dass wir dort eine große Diversität haben. Und das wollte ich einfach nur am Anfang irgendwie ein bisschen klarstellen. Wie wir dazu gekommen sind, ist schnell gesagt. Wir hatten über fast 28 Jahre die Zeitung Kurskontakte, die sich in den letzten Jahren zunehmend zu einer Plattform entwickelt hat, wo bestimmte gesellschaftsverändernde Themen wichtig wurden, die wir aus unserem eigenen Leben geschöpft haben, aber natürlich auch aus dem Zusammenhang mit vielen, vielen, ja, Akteuren aus verschiedensten Szenen, und da ist uns einfach irgendwo der Spalt nicht mehr zu überbrücken gelungen zwischen dem Anspruch der Inhalte und dem kommerziellen Segment, in dem das Heft zu Hause war. Wir haben ja das Heft fast ausschließlich über Anzeigen aus dem Selbsterfahrungsmarkt finanziert, und da waren Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander, dass wir einfach gesehen haben, so können wir das Heft nicht weiter führen, und haben dann beschlossen, einfach auch ein bisschen die Probe aufs Exempel zu machen, das Heft A nicht einzustellen, sondern in eine neue Lebensphase hinüberzuführen. Das bedeutet ein komplettes neues Design, eine neue Konzeption, eine neue Zielrichtung und damit aber auch eine Loslösung von der kommerziellen Basis, sprich von den Anzeigenkunden. Und haben unsere Leser befragt, ob sie bereit wären, für so einen Schritt auch mit in die unternehmerische Verantwortung zu gehen. Das war aus dem Gedanken heraus, dass wir immer über solidarische Ökonomie gesprochen und geschrieben haben und jetzt einfach auch die Probe aufs Exempel machen wollten und auch irgendwo mussten, weil wir gesehen haben, wir werden das Heft nie und nimmer über eine Bank finanzieren können. Wir wollten auch keine Abhängigkeit von irgendeiner Bank mehr haben. Und wir wollten auch nicht abhängig sein von einem großen Investor, ja, der dann möglicherweise Ansprüche an den kommerziellen Erfolg hat, der mit dem Inhalt möglicherweise nicht zusammenhängt. Also haben wir die Leser befragt, ob sie mitmachen würden bei einer Lesegenossenschaft. Und die Resonanz war so gut, dass es uns ermutigt hat, dieses Experiment zu machen. Wir haben also eine Lesegenossenschaft aufbauen können, und inzwischen ist das Heft also über die allerersten Schritte hinaus. Es sind ja 10 Ausgaben erschienen. Wir arbeiten gerade an der Nummer 11. Und die Entwicklung zeigt, dass also das von uns so vorgesehene, planmäßige Wachstum möglich ist. Und ja, jetzt hoffen wir einfach, dass dieser Prozess so weitergehen kann. Es ist natürlich ein ganz, 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 ganz schmales Budget. Also eigentlich würde niemand mit professionellem Anspruch, der nicht so lange Gemeinschaftserfahrung hat wie wir, sich überhaupt wagen, mit so wenig Geld eine Zeitung zu gründen. Aber wir vertrauen da auch auf unser breites Netzwerk, dass sich das einfach auch rumspricht, ohne dass wir auch nur einen Cent für Werbung ausgeben können. Und bis jetzt hat sich's bewahrheitet.
Ja. Ja, das freut mich. Es ist ja auch ein Stück, ja, politischer Tätigkeit im Rahmen dieses Stichwortes Kultur, kreative Menschen, über die ihr sehr viel geschrieben habt und wo auch online unter der Zeitschrift viele Artikel frei einsichtbar sind. Hat sich für dich diese Vision, die da ja gepflegt wird, schon teilweise bewahrheitet und verwirklicht, nicht nur bei euch, sondern in den Netzwerken, von denen du sprichst?
Welche Vision? Welche Vision ist gemeint?
Ja, also wie gesagt, Stichwort Kultur, kreative Menschen, dass sie Einfluss in der Gesellschaft gewinnen, dass sie nicht mit Randbudgets, wie du es eben beschreibst, neben der Gesellschaft her existieren, sondern auch politischen Einfluss nehmen und ihre Umgebung verändern und das Denken der
Also,
Menschen.
das ist nicht so einfach zu beantworten. Die Kulturkreativen in dem Sinn als beschreibbare Subkultur gibt es ja nicht, wie man sagen kann, ja, es gibt die Modernisten, da hat man klare ja, Kategorien, in denen dort gedacht wird und da kann man sagen, können sich Parteien und Gruppierungen bilden, die dann auch gesellschaftlichen Einfluss haben. Bei den Traditionalisten ist es genauso. Die Kulturkreativen haben eben im Unterschied zu diesen beiden Großgruppierungen nichts, was sie zu einer ja, klar definierten Größe zusammenführen würde oder wo man sagen kann, es ist so eine Hüllkurve, in der lässt sich eine Bewegung erkennen oder lassen sich bestimmte gemeinsame politische Ziele oder sowas erkennen. Das ist eben in der Definition der Kulturkreativen schon gar nicht vorhanden, sondern eigentlich der gemeinsame Nenner ist, dass sie sich alle sehr unterscheiden, dass sie einen hohen Grad von Individualität suchen und auch verwirklichen. Was aber der größte gemeinsame Nenner ist, dass sie das Gefühl haben, sie sind ganz allein und es gibt niemanden in der nahen oder ferneren Umgebung, der auch so denkt wie sie. Das war jedenfalls der Befund, mit dem wir in diese ganze Idee gestartet sind, den Begriff Kulturkreative im deutschen Sprachraum irgendwie zu verankern und mit einem Inhalt zu füllen. Wenn ich jetzt wir sage, dann ist es ein Rückgriff auf eine ja, Phase 1998, 99, wo Lara und ich zum ersten Mal mit dem Begriff überhaupt in Kontakt kamen bei einer kleinen Denkrunde. Wolfgang Schmidt-Reinecke, ein Journalist, hatte irgendwie aus den USA das Buch mitgebracht gehabt, How 50 Million People Are Changing the World, in dem Paul Ray, der Soziologe, der also diesen Begriff Cultural Creatives überhaupt geprägt hat, zum ersten Mal nachgewiesen hat, dass es also diesen großen Teil nicht mehr mit dem Mainstream übereinstimmender Leute gibt. Und da haben wir damals einfach gedacht, das wäre doch wichtig, dass wenn schon ein Begriff existiert, ein soziologischer Begriff existiert, der unsere Subkultur zumindest mal umreißt, dass wir diesen Begriff nicht aus der Hand geben und ihn sozusagen nur für Marktforschung dann verwenden oder zur Verfügung stellen, sondern da sollte doch dann eine Identität damit verknüpft werden. Und so haben Lara und ich dann Schritt für Schritt die Kollegen von den anderen alternativen Zeitschriften, die uns damals einfach nahe waren, zusammengerufen. Und die Gruppe hat dann gemeinsam sich Mediengruppe Kulturkreative genannt. Und daraus ist also eine Zusammenarbeit entstanden, weniger jetzt, die sich so in den Heften unmittelbar niedergeschlagen hat, als in dem Maß, dass man einfach zusammen gedacht hat, Inhalte entwickelt hat und Zielrichtungen unserer eigenen Zeitschriften klarer definiert haben. Und ja, sind einfach auch sehr tiefe Freundschaften entstanden, die bis heute viele Entwicklungen mitgemacht haben.
Ja, ihr
Im
habt.
Moment gibt es die Gruppe Kulturkreative so als Arbeitsgruppe nicht oder nicht mehr oder im Moment nicht. Das haben eigentlich alle haben sich weiterentwickelt und neue Perspektiven entwickelt. Entweder man sieht es an den Heften, dass das Design sich geändert hat, die Schwerpunkte anders geworden sind. Und bei uns ist eben Oya neu erschienen im Bereich Info 3 ist die Zeitschrift Wir. Menschen im Wandel neu erschienen, also da ist sehr viel Bewegung. Jetzt zurück zu deiner Frage, was für Vision?
Konkret,
Wir
ja.
hatten damals die Vision, das ist also über 10 Jahre her, dass durch geeignete Publikation, durch das Besetzen des Begriffs Kulturkreative auch sowas wie eine Bewegung entsteht, die gesellschaftspolitisch sichtbar wird und dann auch Einfluss gewinnt auf die Dinge, die sich tatsächlich in der äußeren Welt dann auch ändern sollten. Davon sind wir genauso weit entfernt wie vor 10 Jahren. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, der Abbau demokratischer Werte, der nimmt in einer beängstigenden Beschleunigung zu. Und noch niemand, ich sage mal, unseresgleichen, hat auch nur den leisesten Zipfel irgendeines Übels in der Hand, um dort eingreifen zu können. Ich meine jetzt zum Beispiel nur mal ganz aktuell, der jüngste Bundestagsbeschluss zum Rettungsschirm, Da sind Dinge beschlossen worden, die können einem kulturkreativen Menschen ja nur die Haare zu Berge stehen lassen. Aber es gibt einfach überhaupt keine politische Einflussnahme auf den Gang dieser Dinge. Deswegen, wenn ich heute von Vision spreche, dann habe ich nicht im Ziel sozusagen den aktuellen Zustand in irgendeiner Form noch maßgeblich beeinflussen zu können, sondern ich konzentriere mich einfach auf die Frage, was ist danach? Denn dass dieses nicht nachhaltige System einem Ende zugeht, das ist, glaube ich, weltweit inzwischen klar. Und die Frage ist einfach, wann und welcher Faktor wird das auslösen? Aber was in jedem Fall die Frage ist, die beantwortet werden muss, wie soll es denn danach weitergehen? Deswegen habe ich den Begriff Post-Kollaps-Gesellschaft geprägt und mit dem arbeite ich im Moment sehr stark. Und ich glaube, dort ist ein sinnvoller Ort, wo man seine Vision, die Kraft seiner Vision verankern kann.
Ja, ihr seid in den Jahren, wo ihr mit den Kulturkreativen in Kontakt kamt, selber als Gemeinschaft umgezogen von der Schweiz an die Ostsee.
Eigentlich schon früher, ja.
Schon noch
Wir waren
früher.
4 Jahre in der Schweiz, aber davor waren wir 15 Jahre in Bayern. Also wir sind keine Schweizer Gruppe, sondern das war eine kleine Interimszeit in der Schweiz und leben jetzt seit 1997 in Ostvorpommern in Kleinasiedlung.
Ja, und wie funktioniert das Zusammenleben auch zwischen Alt und Jung? Es sind ja sehr junge Menschen auch dabei und
Das ist bei uns sicher nicht ganz, sagen wir mal, so lehrbuchmäßig. Es ist auch irgendwie schwer zu übertragen, weil wir sind quasi die älteste intentionale Gemeinschaft, deren Gründerinnen und Gründer nach über 35 Jahren immer noch zusammenleben, ohne dass dort irgendein Bruch passiert wäre oder irgendeine große Fluktuation ist. Das hängt damit zusammen, dass wir uns von Anfang an als Großfamilie verstanden haben und auch Wert darauf gelegt haben, uns so zu bezeichnen. Wir haben nicht irgendwie einen Namen für uns, sondern wir haben uns einfach als ganz normale Großfamilie verstanden, die eben nicht über Blutsbande, sondern über Zuneigung sich miteinander definiert. Und das hat bis heute gehalten. Und die Gemeinschaft vor Ort umfasst im Moment 4 Generationen, von soeben geboren bis 95 Lebensjahren. Und der größere Teil lebt also ganz intensiv zusammen mit gemeinsamer Ökonomie. Und es sind auch Freunde dazugekommen, die also in sehr dichten Zusammenhang mit uns leben, aber teilweise auch ihren eigenen Lebenszusammenhang haben. Und es haben uns auch in der langen Zeit natürlich junge Menschen verlassen, um eigene Lebenswege zu gehen, so wie man das, ich sage mal, aus der klassischen Familie kennt, dass Kinder irgendwann dann mal auch das Haus verlassen. Insofern ist es also ein sehr, sehr langsam sich verändernder Familienorganismus, der aus irgendeinem Grund den Zauber hat, dass alle, die das jemals begonnen haben, immer noch zusammen sind.
Das freut mich auch, ja. Also es gibt ja auch einen Film über euch am Arsch der Welt, der mich sehr beeindruckt hat, wo auch von diesen Anfangskonflikten die mit dem Dorf, die da dargestellt wurden, haben sich die inzwischen gebessert.
Ja, der Film ist 2003 gedreht worden von Klaus Striegel, Denkmalfilm. Er wollte einfach eine Phase unserer Niederlassung dokumentieren, die wirklich sehr, sehr beispielhaft war für den Zusammenprall, ich sag mal, einer freiheitlich geprägten Siedlergruppe, die in der Nachwendezeit einfach auf eine soziale Kultur stößt, die eben von mannigfaltigen, man kann sagen, eigentlich Ängsten geprägt ist. Und wir haben uns zwar sehr viel Mühe gegeben, uns auf eine Weise zu integrieren, die diese Angst voreinander möglichst klein hält, möglichst vielleicht auch überwindet. Aber es ist dann ein Herbizidunfall passiert, der ein biologisches Unternehmen, das wir aufgebaut haben, stark beschädigt hat. Und aus dem Konflikt heraus ist also der Spalt zwischen den Neuankömmlingen und denen, die hier schon waren, in der Form eskaliert, Ja, das was eben den Klaus Stiegel angeregt hat, einen Western im deutschen Osten zu drehen. Es war ein bisschen plakativ gesagt und es war auch nicht so, dass hier das ganze Dorf gegen uns gewesen wäre, sondern es gab einzelne Menschen in den umliegenden Dörfern, die sehr stark mit Agrarindustrie verbunden sind, die diesen Vorfall benutzt haben, um auch alte Rechnungen mit zum Beispiel dem Bürgermeister der Gemeinde zu begleichen, die also lange vor unserer Ankunft da aufgemacht worden sind. Wir sind also insofern eine Projektionsfläche geworden für einige Leute, die ganz massiv um Pfründe gebannt haben. Und das konnte sich in der Zeit einfach nicht wirklich klären, weil der Dialog nicht möglich war. Also die Fronten waren hart und das Klima war so vergiftet durch geschickt gestreute Gerüchte, die keinerlei Realitätshintergrund hatten, aber trotzdem Effekt hatten auf Leute, die halt einfach nicht genau hingeguckt haben. Inzwischen ist die Situation so, dass die Wogen haben sich also insofern geglättet, als 2004, 2005 bei den Kommunalwahlen die sozusagen die andere Seite eine Mehrheit errungen hat und ich trotzdem stellvertretender Bürgermeister war einer Bürgermeisterin sozusagen aus dem anderen Lager. Und in dieser konkreten politischen Arbeit hat sich dann relativ schnell gezeigt, was Wahrheit ist und was einfach schlichtweg die absurden Gerüchte mit sich gebracht haben, sodass wir da einen Way of Life gefunden haben, der auch dazu beigetragen hat, die Sache zu befrieden. Und 2009 ist unsere Gemeinde zum Städtchen Lausanne gegangen. Wir haben also eine Fusion hinter uns. Da sitzen wir jetzt nur im Stadtrat und das hat die Situation komplett geändert. Inzwischen gibt es also niemanden mehr, der irgendwie offen gegen uns auftreten würde, sondern im Gegenteil, es ist eine wunderbare Zusammenarbeit entstanden. Unsere Akademie stellt viel Know-how und Räume und Infrastruktur zur Verfügung. Wir haben Unterstützung für unsere Ideen im Stadtrat gefunden. Beispielhaft ist einfach die Situation. Ich bin Leiter der Arbeitsgruppe Bioenergie für unsere ganze kleine Region. Das wäre vor 3, 4 Jahren absolut undenkbar gewesen, dass der lokale Senat sozusagen sagt, ja, okay, Leute, das, was ihr macht, das hat Hand und Fuß und wir wollen, dass ihr dieses Know-how einbringt für eine gemeinsame Entwicklung.
Ja, viele
Also,
Gegenden liegen ja brach im Osten und
ja.
aber ich will noch auf.
Insofern ist also die Situation, die der Film zeigt, ist exemplarisch für diese Übergangsphase zwischen oder die etwas schmerzhafte Kennenlernphase. Aber das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich ein Beispiel für eine geglückte Integration. Und darauf bin ich einfach auch ein bisschen stolz, weil wir haben offenbar in dieser kritischen Phase erkannt, was wir machen müssen. Wir dürften nicht einfach die Front sozusagen für uns selbst anerkennen, sondern wir haben irgendwo verstanden, was unser gemeinsames Interesse auch mit denen ist, die uns als Gegner oder gar Feinde angesehen haben. Das gemeinsame Interesse, hier vor Ort Heimat zu finden und diese Heimat zu entwickeln, das hat am Schluss dann zusammengeführt. Und ja, Gott sei Dank ist uns diese Einsicht so gekommen, dass wir danach auch handeln konnten.
Also ich erlebe dich als sehr energetischen Mensch, also sehr kraftvoll. In dem Film gibt es eine Szene, wo du einen Gong viele tausend Mal, also ich glaube über 10.000 Mal schlägst.
14.751 Mal, ja.
Für jeden ermordeten Juden an der oder KZ-Häftling an dieser Mahnmal-Denkstätte, wo du das gemacht hast, das dauerte über 40 Stunden, glaube ich. Eine unglaubliche Kraftleistung. Welche Hintergründe bewegen dich dazu oder was ist dein, was, woran glaubst du? Was ist dein spirituelles Weltbild?
Diese Aktion, es waren Euthanasieopfer, also behinderte Menschen in erster Linie, auch über 1000 russische Kriegsgefangene, aber in erster Linie eben Euthanasieopfer. Und das ist für mich nochmal eine ganz andere Dimension zusätzlich. Ich meine das jetzt nicht im wertenden Sinn, aber praktisch sich an Menschen derart zu vergehen, die nun wirklich nichts, aber auch gar nichts Böses in dieser Welt tun konnten, weil sie einfach durch ihre Behinderung gar nicht in der Lage waren, in solchen Kategorien zu denken. Ja. Oder das hat für mich einfach nochmal eine zusätzliche Bedeutung gehabt, weil die waren die Kinder. Menschen mit einer mentalen und seelischen Verfassung eben wie Kinder. Und mich hat damals die Frage, ich habe mich damals sehr stark auch mit der ganzen KZ-Thematik beschäftigt, mich hat damals die Frage bewegt, was bringt Menschen dazu, in solchen Situationen sich selbst treu zu bleiben, also nicht von ihren ethischen Maßstäben abzuweichen oder nicht von ihrer inneren Bestimmung abzuweichen. Und das waren ganz banale Fragen. Zum Beispiel, hätte ich persönlich so eine Situation überlebt? Ich habe da eben für mich als Maßstab das Appellstehen genommen, denn das ist die Position, die ich vor dem Gong einnehmen kann. Und da habe ich gewusst, dass also teilweise Appelle 20, 30 Stunden gedauert haben, ja, wo die Leute bei Schnee, bei glühender Hitze im Hof stehen mussten und wer sich nicht mehr halten konnte und der nicht von den anderen mitgestützt wurde und umgefallen ist, war halt dann einfach tot oder dem Tod geweiht. Und für mich war die Frage schon, wie gehst du selbst mit so einer Extremsituation um und was geht dir vor allem durch den Kopf? Und vielleicht beantwortet das deine Frage nach dem sogenannten spirituellen Hintergrund oder nach dem Glauben in Anführungszeichen. Ich muss sagen, ich glaube eigentlich an nichts. Ich glaube ist für mich ein Bereich, den ich besser und lieber mit Erfahrung fülle. Also ich wollte einfach auch wissen, welche Erfahrung mit mir selbst kann ich machen, die mir größere Nähe zu dem bringt, was vielleicht gemeint ist mit mir. Also ich habe den Eindruck, da ist etwas, das ist gemeint, nicht von jemandem, sondern ich erfahre das als tief in mir gemeint. Und was muss ich denn tun, um dieses Gemeinte wirklich an die Oberfläche bringen zu können, sodass es erscheint und dass es dann letzten Endes die wirkende Qualität in mir ist. Das beschreibt vielleicht meine Haltung dazu. Und die Erfahrung meines Lebens ist in ganz, ganz vielfältiger Hinsicht da konsistent. Es gibt ganz offenbar etwas, das ich bin und dem möchte ich immer weniger im Weg stehen. Je älter ich werde, umso klarer erkenne ich, dass ich das sein kann und dass ich das in aller ja, Kraft auch zu geben habe. Also ich spüre da auch, wie soll ich sagen, eine Aufforderung, das auch dann zu verschenken. Und das war in dieser Situation vor diesem Tötungskeller in Pirna natürlich extrem zugespitzt, denn da kam zu der physischen Pein des Stehens oder des Nicht-Trinkens. Ich habe ja weder gegessen noch getrunken, noch habe ich irgendwie Klogänge oder sowas da einbauen können. Es war wirklich die Situation, du bist da, das, was du bist, hast du jetzt und jetzt halte das einfach durch. Das war so eine physische Erfahrung, wo ich nie vorher gedacht habe, dass einen zum Beispiel Durst so irrsinnig quälen kann. Und auf der anderen Seite war aber die mentale Erfahrung viel wichtiger für mich, also das, was in meinem Kopf durchgegangen ist. Beispielsweise habe ich versucht, zu diesem anonymen, namenlosen Tod einer Masse von Menschen, von 14.000 Menschen, persönlichen Zugang zu finden, indem ich mir vorgestellt habe, in der ganzen Zeit, ich gehe durch die nahe Kleinstadt Anklam bei uns, das sind 15.000 Einwohner, und da gehe ich in jede Wohnungstür hinein und nehme jeden Menschen, der dort in dieser Wohnung ist, klein, groß, egal, an die Hand und bringe ihn an eine Stätte, wo ich weiß, da wird er vom Leben zum Tod gebracht. Was tut es mit mir? Also welche Dinge kommen da ins Wanken und welche Dinge werden da so angesprochen, dass man sie fast nicht aushält. Und dann andererseits die Täter, ja, die das tun, das waren ja Familienväter, die sind abends nach Hause gegangen, haben mit ihren Kindern noch gespielt, bevor sie ins Bett gegangen sind. welche Spannweite findet sich dann da in mir? Hätte ich auch ein Täter sein können? Und diese Fragen waren eigentlich die wichtigsten Fragen, die mich da bewegt haben.
Die innere Wahrnehmung.
Ja. Frag
Ja.
mich nicht nach der exakten Antwort, weil die kann man nicht geben, aber es war einfach ein Bereich Erfahrung, der mich die Welt hinterher durchaus noch ein bisschen anders anschauen hat lassen als vorher. Das magst du jetzt spirituell nennen. Ich werde mich dem nicht in den Weg stellen, aber ich für mich selber habe eigentlich diese Kategorie spirituell nicht.
Ja, aber trotzdem würde ich dann doch gern auf den anderen Schwerpunkt, den du im Leben hast. Und bist Mitherausgeber der Zeitschrift Hagia Cora, die sich mit Geomantie befasst. Also ich bin Astrologe und deshalb ist mir dieses Thema auch sehr wichtig. Ich bezeichne die Astrologie als spirituelle Wissenschaft, wo es ja auch um innere Wahrnehmungen geht und um ja, ein ganzheitliches Weltbild. Ja, wenn man so lange Jahre sich mit so einem Fach beschäftigt, dann findet man ja auch immer wieder Entsprechung in den gesellschaftlichen Strukturen und in den Dynamiken. Und ja, da ist ja ein riesiger Erfahrungsschatz, der aber kaum im öffentlichen Bewusstsein so wahrgenommen wird. Ja, also ist Geomantie auch, ja, also ist es ein Weg, so ich kann das Wort nicht vermeiden, ein spiritueller Weg, also
Ist es für mich nicht,
ja,
definitiv
ah
nicht.
ja.
Ich will das Wort Spiritualität ist aus meiner Sicht in einen inflationären Gebrauch geraten, in einen inflationären Gebrauch geraten, der ja mit so vielen Sachen konnotiert ist, die ich nun absolut nicht als in irgendeiner Form ethisch hochstehend werten kann. Also wofür Wörter, die für mich funktionieren, ist Ethik. Das ist ein klar umrissenes Wertefeld des Guten, Schönen und Wahren, wenn man also etwas banal sagen möchte. Und ich kann auch mit dem Sakralen sehr viel anfangen, weil ich glaube, dass es in dieser Physikalisierung unserer Welt, die ja im Prinzip fast nur noch die Materie, den sichtbaren, den messbaren Anteil der Existenz wahrnimmt, da kann ich dieser Physikalisierung auch eine Sakralisierung als Gegenpol zuordnen. In dem Sakralen entsteht eine Wertung, die Bereiche aufnimmt, die eben nicht materiell sind oder transmateriell sind. Deswegen spreche ich lieber von transmateriellen oder transpersönlichen oder transpersonalen Erfahrungen, als dieses sehr indifferente und schwammige Wort Spiritualität zu verwenden, weil, also wenn es einen Spiritualitätsmarkt oder eine Spiritualitätsszene, ja, die Spiri-Szene sozusagen gibt, dann ist da was ganz Wichtiges schiefgegangen aus meiner Sicht. Ne, so wie man sagen könnte, wenn der sakrale Bereich am Schluss zum Ablasshandel führt und zu einem mit Pomp und Schau vorgetragenen Auftritt von irgendwelchen geistlichen Superstars, dann ist dort auch was verloren gegangen und dem will ich mich einfach nicht aussetzen.
Ja, was
Und
bedeutet die Geomantie dann konkret für dich?
ja, die Geomantie ist eine Erfahrungswissenschaft. Die ist weder gut noch schlecht, die ist nichts, was irgendwie den Menschen besser macht als vorher, sondern man kann geomantische Phänomene kann man untersuchen und Gesetzmäßigkeiten studieren und je nachdem, wie man das dann einsetzt, entstehen dann irgendwelche, ich sag mal, Irrsinnsbauten aus dem Faschismus oder ja, Prachtanlagen aus feudalistischen Zeiten oder es entstehen Tempelanlagen aus noch früheren Epochen, ja, die dann ja auch nicht von einer freien Gesellschaft zeugen, sondern von einer stark hierarchisch organisierten, ja, mit Sicherheit auf Ausbeutung beruhenden Gesellschaften. Oder man kann erkennen, dass man hier an einen ökologischen Wendepunkt kommt, und das ist einfach heute der Fall, wo es einfach essentiell ist, dass wir anfangen, das zu tun, was das Wort Geomantie eigentlich ausdrückt, nämlich die Handlinien der Erde lesen. Und damit ist auch gleichzeitig gesagt, dass man der Erde als Wesen gegenübertritt und sie nicht als toten Brocken anschaut, sondern als eine Einheit, eine phänomenologisch erfahrbare Einheit, die intelligente Lebensprozesse hat, deren Intelligenz also auch anders ist als das, was wir als menschliche Intelligenz kennen. Deswegen ist für mich Geomantie heute sozusagen das gesamte Erfahrungsfeld, in dem wir Menschen die mehr als menschliche Welt wahrnehmen können und uns auch sinnvoll darin einbinden können, rückbinden können. Und für diese Erfahrung brauche ich keine anderen Wörter. Also es genügt vollständig, sich auf dieser Ebene einfach ein Verbundensein zu erarbeiten, das einen ja auch nie wieder loslässt. Und das ist vielleicht dann der ethische Hintergrund, das durchdringt sämtliche Lebensbereiche. Und wenn ich gut drauf bin, würde ich sagen, dann kann ich, auch wenn ich mir die Zähne putze, was ganz, ganz Profanes tue, kann ich noch in dieser Verbundenheit sein.
Gut, wir müssen das Wort nicht benutzen. Wir können auch das von dir vorgeschlagene Transpersonal benutzen. Also, was hat Transpersonalität und Gemeinschaft für dich miteinander zu tun?
Das ist, glaube ich, die essentielle Lebenserfahrung, über die ich in der einen oder anderen Form eigentlich fast immer schreibe oder wenn ich was mache, wird das immer durchdringen. Es geht darum, wahrzunehmen, dass wir ein sozialer Organismus sind, wir Menschen als Menschheit, und dass ich nicht ein isolierter, entweder zur Allmacht mich hochfantasierendes Wesen bin oder mich aber auch auf der anderen Seite als hilfloses Rädchen in einem völlig unverständlichen Getriebe wahrnehme, sondern ich sehe, ich sehe das ökotopisch oder biotopisch an. Also wir bilden Bereiche, in denen sehr diversifiziert Lebewesen zusammenwirken und eins vom anderen abhängt und man gar nicht sagen kann, was ist zuerst, ist es erst die Mutter und dann das Kind, ja? Sondern diese Beziehung des aufeinander Angewiesenseins ist völlig ohne Vektor. Es ist eben das, was ich als gemeinsam empfinde. Und dieses Gemeinsam hat für jemand, der über 35 Jahre in einer Lebensgemeinschaft lebt und dort immer noch glücklich ist und seinen Beitrag leisten darf und auch Kraft bezieht, ist natürlich das was anderes, wie für jemanden, der solche Formerfahrungen nicht kennt. Das ist mir schon klar. Trotzdem weiß ich kein besseres Wort als Verbundensein und Gemeinschaft und gemeinsam. Das Gemeinsame zu erfahren. Das Transpersonale ist einfach diese eigenartige Erscheinung, dass auch wenn wir jetzt zum Beispiel über Skype miteinander sprechen und irrsinnig viele Apparate zwischen uns stehen, dann verstehst du doch, was ich sage, obwohl wir nur Luftschwingungen erzeugen mit unseren Sprechapparaten und Lautsprechern. Das heißt, dort gibt es Inhalte, die materielle Formen benutzen, die aber mit den materiellen Formen nicht identisch sind. Und so erfahre ich mich als Persönlichkeit, als Person, dass ich zwar einen Körper benutze, der noch von 100 Billionen anderen Körpern bewohnt wird, diesen wunderbaren Mikroorganismen, und trotzdem sagt irgendetwas in mir zu diesem Gebilde, aus ein gewaltiges Biotop, das mein Körper darstellt, sagt ich und fühlt sich damit eins. Also muss es einen Sinn in uns geben, der Einheit, Verbundenheit, Gemeinsamkeit wahrnimmt und auch herstellen kann.
Gut, also zuletzt noch eine Frage.
Ich wollte dich nicht totreden, sondern
Nein, das ist sehr interessant.
habe
Also,
einfach improvisiert.
wir können auch gerne eine Fortsetzung dann von dem Gespräch. Es gäbe sicher noch sehr viel zu sagen. Aber eine Frage: Kann dieses Biotop dann vielleicht doch irgendwie noch gesellschaftlichen Einfluss nehmen und diese Demokratie, die du da ja stark bemängelt hast am Anfang des Gesprächs, doch noch irgendwie in eine Richtung bringen, die in diesen Visionen da beschrieben wird.
Ja, das tue ich natürlich. Ich benutze die Möglichkeiten an den Plätzen, an die mich das Leben hingestellt hat, benutze ich eigentlich andauernd, um den Vektor von dem Abgrund, auf den wir zusausen, ein bisschen wegzubekommen. Aber man muss irgendwann auch mal erkennen, wo die Grenzen dessen sind, was man also bewusst beeinflussen kann. Und das kam bei mir schon vor ziemlich langer Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, da sind die Grenzen. Du musst erkennen, was in deiner Kraft steht und was nicht. In meiner Kraft steht also mit Sicherheit nicht, irgendwie einen Hebel rumzureißen. Aber in meiner Kraft steht, Menschen anzuregen und mit Menschen Gedanken durchzudenken und vielleicht auch einen anderen Zeitpfeil, sie auf einen anderen Zeitpfeil zu holen. Und ich sehe nicht, dass wir das jetzige System in irgendeiner Form durch reformatorische Schritte ändern können. Aber ich sehe, dass wenn wir jetzt die Chance verpassen, uns auf die Zeit danach sinnvoll vorzubereiten, dass wir dann ganz, ganz, ganz großen historischen Fehler begehen. Und das, glaube ich, ist etwas, was die sogenannten Kulturkreativen leisten können und wofür sie auch meiner Meinung nach aufgerufen sind, darüber nachzudenken, wie es anders sein kann und sollte, und das bereits heute erproben. Und da ist so der kleine Vorwurf mit dabei, dass viele, viele Menschen, die eigentlich in der Lage wären, andere Wege zu gehen, weil sie zum Beispiel nicht mehr in irgendwelchen Arbeitsprozessen drinnen sind, sei es, weil sie einfach zu alt sind oder weil sie aus dem Job geflogen sind oder weil sie vornherein keine Möglichkeit hatten, in dieser Irrsinnswelt einen Arbeitsplatz zu finden. Und das sind viele Mütter mit ihren Kindern, das sind viele Leute, die einfach spüren, dass es so nicht weitergehen kann. Die wären durchaus aufgerufen zu sagen, okay, dann mach doch jetzt, hier und heute, genau das, was du spürst, was ethisch richtig ist. Und daraus muss nicht unbedingt jetzt eine politische Partei werden, aber daraus könnte eine zivilgesellschaftliche Bewegung entstehen, die also die Ressourcen schafft, die man nach einem, wie auch immer gearteten Kollaps einfach braucht. Das kann dann Da ist ein Hoffnungsaspekt mit dabei. Meine Hoffnung ist, dass wenn es genügend Menschen begreifen und sozusagen in letzter Minute beginnen, dass wir den Kollaps in einer Form durchleben können, dass vieles nicht katastrophisch abläuft, sondern einfach be mit bewusstem Abbau zu tun hat, also mit bewusster Schrumpfung, mit bewusstem Wegnehmen und Weglassen von Dingen, von denen wir einfach wissen, dass sie nicht postkollapsfähig sind. Diese Hoffnung habe ich, aber da steht natürlich die Befürchtung gegenüber, dass es viel zu spät ist und dass wir viel zu wenige sind und dass wir den Kollaps doch katastrophisch erleben werden. Sei es wie es ist, ob katastrophisch oder gesteuert, mir geht es darum, meine Kraft einzusetzen für eine Vision einer Zukunft, nicht als Flucht von heute, sondern als Gabe für unsere Kinder und Kindeskinder. Die muss man ja aktiv schaffen. Man kann also ein Geschenk nicht einfach irgendwo pflücken. Ich glaube, das Geschenk einer lebenswerten Zukunft in einer anderen Struktur, in einer Struktur, die den Menschen als Ganzen würdigt, schätzt und für ihn sorgt, also eine sorgende, anteilnehmende Gesellschaft, das ist was, was allemal jede Anstrengung lohnt.
Gut, ja, du bist jetzt 57, oder?
Ich bin 58.
58, ja.
Ich hatte irgendwie gehofft, bevor ich 60 bin, mit dem operativen Teil meiner verschiedenen Projekte einfach zu Ende gekommen zu sein. Bin da auf einem ganz guten Weg, aber so ganz sehe ich es noch nicht. Jedenfalls die fernere Idee ist einfach, mich, nachdem ich 60 geworden bin, mehr und mehr nur noch mit dem Vermitteln, Schreiben und ja, Dialoge führen, mich beschäftigen zu können und dann alles, was hier so die Administration, die Produktion von Zeitschriften und sonst welchen Dingen einfach in der Hand jüngerer Menschen liegt. Mal sehen, wie das kommt in der nächsten Zeit.
Dann wünsche ich dir noch viele weitere spürende Jahre und dass du uns noch lange erhalten bleibst. Also vielen Dank für das Gespräch und
Ja, ich danke dir auch für die
viel
Gelegenheit, mal wieder nachzudenken.
Glück in die Zukunft. Danke.
Ja.